Frag lieber irgendwas, sonst fange ich nämlich nochmal an zu reden und das wollen wir vermeiden. Ach so, ich soll die Fragen, soll ich wiederholen? Danke. Ja, bitte. Gut, ich soll die Frage wiederholen. Also die Frage war, aktive Sterbehilfe, wie sieht es aus bei Menschen, die den Wunsch haben, keine lebensverlängernden Maßnahmen an sich vollziehen zu lassen im Krankenhaus? Gute Frage, muss man auseinanderhalten. Ich rede über aktive Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe ist die bewusste Intention, der Wunsch und die ausführende Tat, einen Menschen zu töten. Einen Kranken zu töten. Wovon Sie sprachen, ist was anderes. Das ist die Unterlassung von lebensverlängernden Maßnahmen bei Sterbenden. Man nennt sowas dann auch im Volksmund schnell mal passive Sterbehilfe. Der Begriff ist allerdings schwierig, weil das schon was ganz anderes ist als die aktive Sterbehilfe. Deswegen würde ich den Begriff Sterbehilfe auch gar nicht gebrauchen in diesem Zusammenhang. Das ist natürlich sehr sinnvoll, gerade bei älteren Menschen, wenn man nicht will, dass das Leiden eines Sterbenden noch verlängert wird. Dazu ist allerdings notwendig und wichtig oder hilfreich, sage ich mal, nicht notwendig, aber hilfreich, wenn vorher schon durch, sei es eine Patientenverfügung oder ein offizieller Wille des Sterbenden auch klar ist, wie der Wunsch des Verstorbenen oder des Sterbenden aussehen soll. Dazu gibt es sogenannte Patientenverfügung, das ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Die Patientenverfügung ist für den Arzt nicht bindend. Sie muss immer ausgelegt und geprüft werden. Sie sollte möglichst zeitnah ausgefüllt sein. Also wenn das 30 Jahre zurückliegt, bringt das gar nichts. Und sie sollte natürlich auch in der Situation ausgefüllt werden, wo die Menschen wirklich bei klarem Verstand sind. Ich sage das deshalb, ich habe gerade auf der Tagung gehört von einem Juristen, der sagte, er hätte eine Patientenverfügung gesehen von einer hochdemenzkranken Frau, die also völlig wirr gewesen sei und die sei 4 Wochen alt gewesen. Also da fragte sie natürlich, wie sahen die Frau vor 4 Wochen aus? Das ist klar, da muss man natürlich auch bei möglichst Kräften sein, wenn man sowas ausfüllt. Also Patientenverfügung können hier helfen, um eben genau das zu vermeiden, wenn der Sterbeprozess eingesetzt hat die Ärzte im Grunde genommen also das Leiden durch eine Maschine nur noch verlängern können, dann macht das keinen Sinn. Und dann hat natürlich auch der Arzt das Recht, natürlich nach Konsultation der Angehörigen, dann auch keine lebensverlängernden Maßnahmen durchzuführen. Das ist sehr sinnvoll. Denn, und das ist die Kehrseite der Medaille, wenn wir von einem würdigen Leben sprechen, dann müssen wir auch von einem würdigen Sterben sprechen. Und leider ist es in vielen Fällen heute so, aus der Unsicherheit heraus auch des Arztes, dass Menschen natürlich am Leben erhalten werden, wo man einfach sagt, es ist sinnlos. Oder wo Therapien noch verordnet werden, von denen eigentlich alle wissen, dass sie nur noch belasten. Ja, das ist eine heikle Frage, das gebe ich zu, hat aber nichts zu tun, um da nochmal drauf zurückzukommen, mit dem aktiven Wunsch, ich will also ein Medikament haben, einen Gifttrank haben, der mich tötet. Das ist was anderes. Ja, das würde auch nie ein Arzt zulassen, der würde sich dadurch auch strafbar machen. Letzte Bemerkung dazu, weil es ein Riesenthema ist. Übrigens würde ich unbedingt empfehlen, in jeder Gemeinde mal einen Abend zu machen über Patientenverfügung. Da sollte man sich frühzeitig mit beschäftigen. Übrigens nicht nur alte Leute. Ja, und da mal jemanden einladen, das ist eine hilfreiche Sache. Ein letzter Punkt, was es auch noch gibt, ist die sogenannte passive Sterbehilfe. Das ist folgendes. Es gibt natürlich manchmal den Fall, dass Menschen todkrank sind, sterbenskrank und ein Medikament bekommen. Und es kann sein, dass durch die Dosierung dieses Medikamentes die Gefahr besteht, dass der Mensch stirbt. Das ist natürlich auch ganz, ganz heikel, auch für den Arzt. Das ist natürlich aber auch keine aktive Sterbehilfe, weil man will ja nicht, dass der Mensch stirbt. Es kann aber durch das Risiko des Medikamentes manchmal dazu kommen, in Extremfällen. Auch das ist aber nicht aktive Sterbehilfe. Also die Differenzierung muss man auf jeden Fall machen, um nicht Leute zu beunruhigen, ja, die im Grunde genommen sowas gar nicht wollen. Noch ein letztes, weil es ein Riesenthema ist, zur Patientenverfügung. Es gibt im Internet etwa 200 Versionen von Patientenverfügungen. Das ist eine unüberschaubare Geschichte. Es gibt darunter auch einige, die sich für aktive Sterbehilfe aussprechen. Diese Patientenverfügungen sind illegal, sind aber trotzdem im Internet. Das heißt bitte, wenn Sie sich sowas runterladen aus dem Internet und bevor Sie es unterschreiben, bitte lesen Sie sich auch das Ding durch. Weil oft ist es so, dann ist das zu lang, dann schreibt man da einfach seinen Namen drunter und steckt es in die Brieftasche oder sowas, ja. Also bitte das Ding auch ordentlich durchlesen, weil da gibt es auch ganz problematische Sachen. Ja, bitte.
Kannst du kurz was sagen zu dem, was Sie in Ihrem Buch Grenz 2000 beschreiben zum Thema Abgrenzung, Anpassung und Auseinandersetzung?
Mhm.
Einfach mal kurz.
Ja.
Die fand ich persönlich äußerst hilfreich und ich sehe, dass wir da Probleme in vielen Gemeinden haben.
Mhm. Genau. Also ich merke, Sie haben mein Buch von hinten gelesen. Das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand meine Bücher von hinten liest. Das ist ein interessanter Gedanke. Meine Frau macht das bei den Romanen immer so. Die liest dann immer so. Und aber bei meinen Sachbüchern ist weiß mir noch keiner, aber es ist eine interessante Art. Machen Sie ruhig weiter. Hören Sie die Kassetten auch von hinten dann? Oder wie? Also ich habe da eine Dreiteilung in meinem Buch über das Verhältnis des Christen zur Welt. Das ist ja die entscheidende Frage. Und Sie haben heute Abend gemerkt, ich möchte Sie so ein bisschen herausfordern, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Weil ich tatsächlich den Eindruck habe, wir haben unsere Verantwortung für diese Welt nicht richtig ernst genommen. Und das ist etwas, was in christlichen Kreisen nicht weit verbreitet ist. Das ist eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt, die das Ziel hat, zu einer Art Transformation, so habe ich das mal genannt, in meinem Buch zu kommen, dass wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Dazu ist es aber nötig, das ist der zweite Punkt, dass wir als Gemeinde Jesu, ich nenne das mal, eine Gegenkultur aufbauen. Wir müssen uns unterscheiden von dieser Welt. Der Trend in evangelikalen Kreisen geht mir in den letzten 15 Jahren zu stark in Richtung Anpassung an die Welt. Keine Angst, wir kommen gleich noch zu dem dritten Thema. Also für alle die jetzt jubeln, sie kriegen ihr Fett auch noch ab. Ja? Also es macht mir schon etwas Mühe, dass man im Augenblick meint, man könnte durch eine zu starke Anpassung an die Welt mehr Menschen für Jesus gewinnen. Ich will ja jetzt das nicht generell verurteilen. Insider wissen sowieso, über wen ich rede. Aber ich habe den Eindruck, das ist eine große Illusion. Meine Erfahrung ist, die Nichtchristen wollen das überhaupt nicht. Ich sage das mal ganz platt. Ein gutes Konzert hören die in der Welt sowieso besser, als wir es je hinkriegen würden. Ich sage jetzt nichts gegen christliche Konzerte, verstehen Sie nicht falsch. Aber zu meinen, man könnte durch eine solche Methode mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen, das halte ich für eine Illusion. Weil da werden wir nie so gut sein wie die Welt. Ich habe auch große Probleme mittlerweile mit Gemeindeveranstaltungen, die sich von säkularen Veranstaltungen nicht mehr unterscheiden. Das sage ich Ihnen ganz offen, da habe ich große Probleme mit. Wo man möglichst auf Gebet verzichtet, damit man den Leuten kein Anstoß ist und die Bibel nur noch am Rande vorkommt und Hauptsache die Atmosphäre ist gut, ja, Hauptsache die Leute fühlen sich wohl, habe ich große Probleme mit. Weil ich merke, nicht wegen mir, weil ich merke, die Leute wollen das gar nicht. Das ist denen gar nicht so wichtig. Ich habe große Probleme mit Evangelisationen mittlerweile, wo nicht mehr klar rüberkommt, was die Leute eigentlich tun sollen. Und davon haben wir Massen in unserem Land. Red jetzt nicht vom Pro-Christ, aber es gibt viele andere, da gehen die Leute aus dem Saal raus, und die gehen schnurstracks in die Hölle, ich sag's mal ganz offen, weil sie nicht gehört haben, was eigentlich Sache ist. Weil die Christen Hemmungen haben, den Leuten offen mal zu sagen, was Sache ist. Und da geht im Augenblick die Tendenz schon hin, das merke ich. So, jetzt haben also die einen das Fett weggekriegt, jetzt die anderen. Ich habe auch große Schwierigkeiten mit der anderen Fraktion, die gibt es nämlich auch. Das sind Christen, die meinen, dass sie möglichst zurückgezogen von der Welt in ihren Gemeindehäusern auf die Wiederkunft Jesu warten sollen. Davon haben wir auch ganz viele. Und die erschrocken sind, wenn man nicht Christ kommt. Und die Gottesdienste feiern, die mich als Historiker mehr an die Kaiserzeit des 19. Jahrhunderts erinnern, als an die Postmoderne des 21. Die meinen zwar, die Christen, hochinteressant, dass sie sich nicht dem Zeitgeist angepasst haben, was absolut richtig ist. Aber sie merken nicht, dass sie dem Zeitgeist des 19. Jahrhunderts huldigen. Das ist nämlich auch ein Trend, eine Verbundenheit mit dem Zeitgeist. Der Zeitgeist liegt nur halt ein paar Jahrzehnte zurück. Ja? Und deswegen meine ich, gibt es eine Alternative. Und die Alternative muss folgendes sein: eine feste Verwurzelung in den ewigen Werten der Heiligen Schrift und des Evangeliums. Und die sind immer zeitlos. Auch die ewigen Werte der Bibel, das heißt eben auch im Bereich der Eheethik, der Familienethik, der Sexualethik, die sind für alle Zeiten gut. Also auf der einen Seite sind wir zeitlos als Christen. Wir haben zeitlose Werte und auf der anderen Seite sind wir zeitnah, weil wir wissen, wir stehen mit beiden Beinen in dieser Welt des 21. Jahrhunderts. Es ist eigentlich das, was Jesus Johannes 17 sagt. Er sagt, ihr seid nicht von der Welt. Und da klatscht dann die eine Seite, ja. Ja, genau, wir sind nicht von der Welt, wir sind anders, wir unterscheiden uns, wir sehen auch anders aus als die Nichtchristen und haben auch andere Kleidung und so, was weiß ich. Und dann sagt er, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Und genau diese Spannung lebt die Christenheit seit 2000 Jahren. Das ist eine uralte Geschichte. Und steht immer in der Gefahr, auf irgendeine dieser Seiten vom Pferd zu fallen. Und da brauchen wir in dem Punkt mal eine goldene Mitte. Das ist genau diese Verwurzelung, dieses Fundament, Zeitlosigkeit in Jesus Christus. Wir müssen nicht alle Trends mitmachen. Ja? Warum denn eigentlich? Wir können uns auch mal einen Trend verweigern, ohne gleich die Angst zu haben, dass die Leute uns schief angucken. Heute verweigern sich zig andere Gruppen in diesem Land irgendwelchen Trends und werden auch nicht gleich verfolgt. Ja? Weil wir haben auch so eine gewisse Profilneurose und so ein Minderwertigkeitskomplex. Das ist auch noch ein Problem bei uns Christen. Wir wollen gerne mitreden. Das Schlimmste in unserer Welt ist ja heute, dass man ein Außenseiter ist. Und da biedert man sich an. Und das ist albern. Also versteht, wie ich das meine, auf der einen Seite jetzt nicht Kulturen des 19. Jahrhunderts festnageln in der Gemeinde und meinen, also das Gesangbuch, was schon die Väter und so, ja, ihr kennt ja die ganzen Debatten, ja. Wobei das grüne Buch auch schon veraltet ist, ja, also ich meine, das Schöne bei diesen ganzen Sachen ist auch, man beruft sich dann oft auf die Väter, das kenne ich natürlich auch alles. Das Problem ist nur, die Väter waren ja hoch innovativ. Wenn wir das machen, was die Väter machen, dann tun wir nicht das, was die Väter machten. Denn die Väter haben sich gegen den Zeitgeist damals abgehoben. Auch die Väter der Brüderbewegung. Ja, für uns heute erscheinen die halt als antik. Aber in ihrer Zeit waren die hochmodern, innovativ. Und deswegen sollen wir nicht die Väter kopieren, sondern sollen in unserer Zeit heute überlegen, was heißt es, ein bibeltreuer, ein evangelistischer Christ zu sein. Und das ändert sich natürlich auch ständig. Also ich kann die Frage im Grunde genommen nicht beantworten. Sie stellt sich jedes Mal neu. Ja, aber wichtig ist, dass man ein unaufgehbares Fundament hat. Und dazu gezählt übrigens auch ganz dringend, dass wir die Bibel kennen. Vielleicht ist die größte Schwäche unserer Kreise, dass die Bibelkenntnis abnimmt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ist vielleicht alles besser. Aber ich merke das in vielen Gemeinden, auch bei den Studenten, die zu uns kommen. Ich meine, wir kriegen ja nach Wiedernest schon die besten Studenten, die es überhaupt gibt. Die kommen ja zur FTA, ja? Aber die Bibelkenntnis wird immer schwächer. Die können teilweise, also ich will ja keine Geschichten erzählen, aber die kennen teilweise ganze biblische Bücher überhaupt nicht. Und das sind die angehenden Leiter der Gemeinde Jesu, ja? Und deswegen müsst ihr die Bibelkenntnis stärken. Auch die systematische Bibelkenntnis ist ganz wichtig, dass die Leute sich in der Bibel auskennen, damit sie Antworten haben auf die Herausforderungen der Zeit. Da fällt mir natürlich noch was ein, was ich unbedingt sagen muss. Es gibt ja Stärken und Schwächen der Brüderbewegung. Ich muss jetzt mal über eine Schwäche der Brüderbewegung sprechen. Das sind die Predigten. Die meisten Predigten in Brüdergemeinden sind ja gut. Der Mann sagt ja nichts Falsches, der da vorne steht. Aber es gab eine große Schwäche, es gibt keinen Plan. Jeder predigt über die Sachen, die ihm gerade wichtig geworden sind. Mag es Ausnahmen geben, ich weiß, es ist ein heikles Thema für Brüdergemeinden, mal einen Predigtplan zu machen. Ja? Aber ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin jahrelang in der Gemeinde gewesen, habe tolle Predigten gehört, aber über bestimmte Dinge der Bibel habe ich nie was gehört. Weil jeder predigte das, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat. Das ist ja die fromme Variante der Willkür, dass man sagt, der Herr hat es mir aufs Herz gelegt. Ja? Ich soll darüber reden. Es ist unverantwortlich, dass Leute 10 Jahre in einer Gemeinde Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommen und haben bestimmte wichtige Wahrheiten der Bibel nie gehört. Das gibt's. Und wir brauchen hier an dem Punkt eine systematische Bibelunterweisung. Das kann man auch in der Bibelstunde wegen mir machen, aber wir brauchen, also ich wünsche mir eigentlich das, was Paulus mal gemacht hat in Ephesus. Er sagt, er war 3 Jahre in Ephesus. Und am Ende der 3 Jahre sagt er zu der Gemeinde, ich habe euch den ganzen Heilsratschluss Gottes mitgeteilt. Könntet ihr das nach 3 Jahren in eurer Gemeinde sagen? Ich habe den ganzen Heilsratschluss Gottes in 3 Jahren mitgekriegt. Dann sind wir nicht Paulus, ist es klar. Aber 5 Jahre ist ja auch, gebe ich euch 5 Jahre, ja? Also versteht, was ich meine, dass die Leute nicht nur die Lieblingsthemen der Brüder hören, da gibt's also tolle Lieblingsthemen, ist klasse, sondern dass man überlegt, wie kann ich wirklich meiner Gemeinde, auch meinem Hauskreis hier oder meiner Gruppe, wo ich bin, Kinderarbeit, Sonntagsschule, genau das Gleiche, wie kann ich meinen Kindern in der Sonntagsschule, mal in den wenigen Jahren, wo die da sind, die zentralen biblischen Wahrheiten nahebringen. Da muss man mal einen 5-Jahres-Plan machen. Nicht nur einen 4-Wochen-Plan, das ist ein bisschen kurz, ein 5-Jahres-Plan. Ja? Und sowas wünsche ich mir. Und da haben wir Nachholbedarf. Es muss nicht jeder auf die Bibelschule gehen, das ist klar. Aber sowas kann man auch in der Gemeinde machen. So eine Gemeindebibelschule, wo man die wichtigen Wahrheiten, wir haben das mal in unserer Gemeinde gemacht. Wir haben gesagt, in 3 Jahren wollen wir den Leuten mal alles Wichtige geben, was in der Bibel ist. Wir haben jeden Sonntag geplant, haben gesagt, an dem ist der Text dran, der Text dran, der Text dran. In jedem Hauskreis wurde 3 Jahre lang das gleiche Thema gemacht. Bis in die Kinderarbeit hinein. Hätten wir vorher gewusst, was das für eine Arbeit war, wir sind fast verrückt geworden. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Und da müssen wir können in unserer Zeit die Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist nicht führen, wenn wir nicht fit sind in der Bibel. Wenn wir nicht wissen, wo was steht. Nennen mir die 4 wichtigsten Stellen gegen Homosexualität. Hab den Funkmikro hier, ich gehe jetzt durch die Reihen. Nennt mir 4 Bibelstellen gegen Homosexualität. Das muss im Grunde genommen, was? 3. Mose 18? Ja, Mose, Korinther, Römer 1. Römer 1 kommt sofort. Ich will aber 4. Ja? 3. Mose 18 schon mal gehört? Sodom und Gomorra? Ne, also ich will euch jetzt nur ein bisschen ärgern. Ihr müsst jetzt nicht beschämt rum oder so, ja. Nicht? Ist klar. Aber wir müssen da einfach fit sein. Ja. Jetzt fangen sie an zu blättern. Es ist genauso mit dem vorehelichen Geschlechtsverkehr. Also 3. Mose ist nämlich vorne. Müsst ihr ein bisschen zurückschlagen. Ein Predigtkollege von mir hielt meine Predigt in der Gemeinde. Und sagte, er wollte heute Morgen mal bei Hiskia 4, Vers 3 sprechen. Da fingen die Leute an zu blättern in der Bibel. Das fand ich natürlich klasse. Wobei das Dolle ja noch war, dass sie überhaupt eine Bibel mit hatten. Die meisten Leute haben ja gar keine Bibel mehr mit im Gottesdienst. Ne? Oder vorehelichen Geschlechtsverkehr. Ich meine, das ist immer noch ein Thema. Sagt mir doch keiner, dass das auch in evangelikalen Kreisen kein Thema wäre. Ja, wo gucke ich denn nach? Was gibt es denn für Stellen gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr? Ne, habe ich da 5. Mose 22 drauf oder nicht? Also ich will euch einfach ein bisschen herausfordern. Die Bibel gibt uns ja Antworten auf diese Fragen, aber da muss ich auch wissen, wo sie stehen. Ja? Und das ist eine Herausforderung für unsere Gemeinden, dass wir an dem Punkt die Leute fit machen. Natürlich auch für sich selbst, nicht nur für das Gespräch mit anderen. Jetzt habe ich euch, glaube ich, tot gepredigt oder so. Ich habe so den Eindruck, jetzt sitzt ihr alle da und denkt, der Holthaus ist total verrückt. Ich müsste 10 Jahre studieren, wenn ich das alles wissen würde oder so. Müsste gar nicht. Muss nicht alles bis morgen klappen. Nächstes Jahr komme ich wieder, dann reicht's. So, jetzt war da noch eine Frage, ja? Natürlich hat ein Klon eine Seele. Das ist eine Frage, die oft kommt. Ist der Klon eigentlich ein Mensch, also ein vollständiger Mensch? Ja, natürlich. Der Klon ist ein vollwertiger Mensch. Im Grunde genommen kann man es so erklären. Ein Klon ist eigentlich so etwas wie eineiige Zwillinge. Ja, also die haben zwar genetisch die absolut identischen Gene. Die sind 100% gleich. Ja, ich hoffe, es sind keine Mediziner unter uns, aber ja, da guckt schon einer so ein bisschen grimmig. Aber im Prinzip ist es das Bild, ja? So wie eineiige Zwillinge. Aber wir würden ja auch nicht sagen, bei den Zwillingen, der eine hat eine Seele, der andere nicht. Also vom Menschlichen her ist da ja alles dran. Ja? Ich glaube auch geistlich, dass die eine Seele haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott da irgendwas vergessen hätte. Sie sind ja nur künstlich gezeugt durch einen Prozess, der von Menschen geschaffen ist. Aber es sind vollständig von Gott geliebte Ebenbilder Gottes. Das ohne Frage so. Ja? Nur, eine andere Frage wäre, stellen wir mal vor, wir wären Klonbaby. Wir wären durch einen künstlichen Prozess, übrigens bei diesen Klonexperimenten fehlt ja ein Elternteil. Das muss ich auch mal vorstellen, was das bedeutet. Da fehlt ja ein Elternteil. Den braucht man ja gar nicht. Ja, da gibt es also nur eine Mutter. So, seinen Vater gibt es überhaupt nicht. Ja, ist Wahnsinn, was man da machen kann. Jetzt stellen wir uns nun mal vor, das Kind wird also größer und fragt dann irgendwann mal, wo ist denn eigentlich mein Vater? Ja, den gibt's nicht. Nicht mal genetisch gibt's den. Nicht? Das ist ja auch eine psychische Frage. Wie geht ein Kind denn damit um? Ich weiß nicht, wie, was aus diesem Klonbaby mal werden soll. Ja. Und wenn dann die Ärzte ihm später noch sagen, du bist eigentlich eine identische Kopie von deiner Mutter, also finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, also es kommt drauf an. Ja, ich will jetzt niemand so nahe treten. Aber da kommen ja auch seelsorgerliche Probleme auf so einen Menschen dazu. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ja. Also damit will ich nur sagen, das hat ja nicht nur ethische Probleme, ja, im Sinne von Werten, sondern das hat auch tiefst persönliche Probleme. Und das sollte man auch nicht außer Acht lassen. So, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bruder Heliges noch.
Ich spreche nochmal das Problem der Informationsüberflutung an. Ganz in der Nähe liegt das Problem des Kommunikationsterrors, unter dem manche als Älterer nicht mehr im Erwerbsleben stehen, da kann man ja den Weg der Abschattung beschreiten, um nicht verrückt zu werden, übertrieben gesagt. Aber wie gehen wir letzten Endes damit um? Wie können wir damit fertig werden?
Ja, das sind immer diese 120%-Fragen. Also manchmal kann man sich dem nicht entziehen. Das haben Sie ja schon gesagt. Also wenn man im Arbeitsprozess ist, wenn man als Familie mit Kindern zu tun hat, also dieses Abschotten an sich ist ja nicht die Lösung. Man muss lernen, damit richtig umzugehen. Man muss lernen, auch bei dem Fernsehen zum Beispiel, dass man Medienethik treibt. Wie gehe ich damit um? Oder was weiß ich, bei E-Mails, ich kriege am Tag wahrscheinlich 50 E-Mails, davon sind aber 30 so Müll, also so Werbung oder so, ja. 48 sogar, ja, noch schlimmer. Da muss man einfach auch bestimmte Verhaltensmuster entwickeln, das sofort wegzudrücken. Also das kann ich schon. Wenn ich merke, schon in der Überschrift, das ist irgendwas, das geht mich gar nichts an, dann ist das direkt im Mülleimer. Oder es gibt einen automatischen Mülleimer sowieso, ja. Also da muss man auch systematisch so Filter entwickeln, um einfach Zeit zu haben für das Wesentliche. Jemand sagte mal vor Jahren schon, die Endzeit ist ein Dieb der Gebetszeit. Das ist auch ein wahres Wort, weil das raubt uns ja viel Zeit für das Eigentliche. Für das Lesen der Bibel, der Schrift und auch für das Gebet. Und sich da bewusst Auszeiten zu nehmen, in der Hektik des Alltags, um mit Gott Kontakt zu haben, ist die Priorität Nummer 1. In jedem Terminkalender müssen die Termine mit Gott an Punkt Nummer 1 und mit der Familie und der Ehefrau an Platz Nummer 2, sonst gehen sie heute unter. Also solche Sachen müssen auch eingeübt werden, damit wir wieder Zeit haben für das Wesentliche in unserem Leben. So, Gott befohlen. Dankeschön. Denken Sie an die Postkarten, nehmen Sie sich die gerne mit. Ich versuche dann auch irgendwann zum Büchertisch mal zu kommen gleich.